Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Mein Name ist Julia Biedendorf und ich bin eine von 7 Pflegeberaterinnen des Märkischen Kreises. In diesem Podcast möchten wir Sie mitnehmen und Ihnen einen Einblick in unseren Alltag geben. So möchten wir die Pflegeberatung für Sie hörbar machen. Wir sind natürlich auch auf vielen Wegen persönlich für Sie erreichbar. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite des Märkischen Kreises. Den Podcast finden Sie zusätzlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen mit regelmäßig neuen Folgen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Pflegeberatung hörbar. Wir stürzen uns heute auf das Modul 4, das nennt sich Selbstversorgung. Bevor wir näher drauf eingehen, ein paar Dinge aus der Einleitungsfolge aufgreifen, die jetzt schon eine Weile zurückliegt. Und zwar haben wir da ja schon drüber gesprochen, dass die Module nach unterschiedlichen Kriterien bewertet werden. Und zwar haben wir da über Selbstständigkeiten, Fähigkeiten und Häufigkeiten gesprochen. Im Modul 4 der Selbstversorgung wird nach der Selbstständigkeit bewertet. Das bedeutet, dass unterschieden wird, ob eine Person selbstständig ist, das heißt, die Handlung kann vollkommen selbstständig ohne fremde Hilfe von anderen durchgeführt werden oder ist durch ein Hilfsmittel ausgeglichen. Das heißt, das Hilfsmittel ermöglicht mir, die Handlung selbstständig durchzuführen. Die nächste Stufe bei der Bewertung ist dann das überwiegend unselbstständig. Das bedeutet, dass nur noch ein kleiner Anteil der Aktivität selbst durchgeführt werden kann. Für alles andere benötige ich dann Hilfestellung wieder von einer anderen Person. Und dann ist noch der letzte Teil, der dann die höchste Punktzahl gibt. Das ist das Thema der Unselbstständigkeit. Und das bedeutet, dass die Aktivität komplett von einer anderen Person übernommen werden muss und nahezu gar keine eigenen Anteile mehr zur Unterstützung vorhanden sind. Simone, möchtest du mit uns ins Modul starten?
Also wenn wir uns das Modul 4 angucken, da wird die Hilfe bei der Körperpflege bewertet. Und das lässt sich eben auch so ein bisschen aufteilen, Körperpflege, Ernährung, aber eben auch die Ausscheidung, die damit bewertet wird. Und der medizinische Dienst würde bei seiner Begutachtung zum Beispiel schauen, kann sich jemand den vorderen Oberkörper selbst versorgen? Also von Rücken wird da in dem Moment gar nicht gesprochen, der wird komplett ausgeblendet, sondern es geht wirklich nur darum, erreiche ich zum Beispiel mit meiner linken Hand die rechte Achsel und umgekehrt. Und das kann eben häufig schon schwierig werden, wenn ich eine Arthrose in beiden Schultergelenken habe, dass ich dann einfach gar nicht mehr so weit rübergreifen kann. Oder auch Menschen mit schweren Lymphödemen. Das wäre so ein Beispiel, wo eben eine Hilfestellung möglich wäre.
Wenn der Gutachter vor Ort ist, passiert nicht immer, aber in der Regel lassen die sich das dann auch zeigen, wie weit die Funktion noch gegeben ist.
Also es gibt so ganz klassisch in der Bewertung den sogenannten Scheitelgriff. Da wird eben gebeten, dass die Pflegebedürftigen die Arme hinterm Kopf verschränken. Da sieht man eben, wie so eine Beweglichkeit ist. Also wenn die Arme hinterm Kopf verschränkt werden können, dann geht man eben auch davon aus, dass da jemand in der Lage ist, mit einer Bürste den Hinterkopf zu erreichen. Oder den sogenannten Schürzenbandgriff. Da wird eben gebeten, die Hände hinterm Rücken zu verschränken. Und auch da kann man eben schon mal schauen, ist da jemand vielleicht in der Lage, das Gesäß zu erreichen bei der Körperpflege. Ne? Wenn ich die Arme eben nur so vorne bis zum Becken bekomme, dann kann man eigentlich schon Rückschlüsse darauf ziehen, wie eingeschränkt jemand in der Selbstversorgung ist.
Sigrid, der nächste Punkt wäre Körperpflege im Bereich des Kopfes. Was gibt es da für Besonderheiten?
Da ist in der Regel dann auch die Feinmotorik gestört, häufig auch bei Menschen, die zum Beispiel eine Arthrose haben, unter anderem. Die sind dann halt nicht mehr in der Lage, zum Beispiel sich die Zahncreme auf die Zahnbürste zu packen und dann diese feinmotorischen Bewegungen durchzuführen. Oder auch beim Rasieren, dass in der Regel die Männer beim Rasieren halt nicht mehr diese Feinmotorik haben, eben aber auch die Beweglichkeit, die entsprechende, die man dafür benötigt.
Aber beispielsweise jetzt, wo du gerade rasieren sagst, es sind dann eben auch so kleine Handreichungen. Häufig muss man ja nachrasieren. Also wenn da jemand eine Einschränkung hat oder er vergisst da irgendwie eine Bartstoppel, weil es vielleicht eine Sehbeeinträchtigung gibt. Oder eben auch, wenn man eben sagt, ja, rasieren klappt, aber das Reinigen eben nicht, ne? Weil ich vielleicht vom Rasierapparat den Scherkopf nicht abnehmen kann und dafür brauche ich dann eine Hilfe. Auch das wäre schon eine Hilfestellung, die bewertet wird.
Der nächste Punkt, mit dem sich das Gutachten beschäftigt, ist dann Waschen des Intimbereiches.
nach der Begutachtungsrichtlinie wird auch da ganz klar geteilt. Es gibt den vorderen und den hinteren Intimbereich. Und das ist eben wirklich so auch ganz klassisch so die Frage, das, was wir gerade mit den Funktionsprüfungen haben. Also jemand, der eben die Hände nicht hinterm Rücken verschränken kann, der wird immer auch ein Problem haben, den hinteren Intimbereich, also sprich das Gesäß, ordnungsgemäß zu reinigen nach hygienischen Kriterien. Und das ist aber auch so häufig ein Bereich, wo sich viele eigentlich gar nicht trauen, das so genau anzusprechen, dass es da Schwierigkeiten gibt, weil das ist natürlich auch ein sehr schambehaftetes Thema.
Und dann geht es auch unter, wenn man sich gerade dann danach das Gutachten nochmal anguckt und wir ja wirklich jeden Punkt dann durchkauen, dann kriegt man halt wirklich oft die Antworten, sagen, naja, da haben wir jetzt nicht so drüber gesprochen. Und das kann dann schon mal einen wertvollen Punktverlust bedeuten.
Oder eben auch, wenn man wirklich, also so ganz häufig ja auch, die wir in der Beratung haben, Menschen, die einen Schlaganfall haben, die sind durchaus in der Lage, mit einem Waschlappen, wenn sie den angereicht bekommen, den vorderen Intimbereich zu versorgen, aber den hinteren eben nicht. Und das sind dann eben schon auch Kriterien, die eben einen überwiegend unselbstständig begründen würden.
Der nächste Punkt, mit dem wir uns beschäftigen, ziemlich umfangreich, oder umfangreich ist vielleicht das falsche Wort, aber der Punkt, der eigentlich am häufigsten mir genannt wird, wo so die ersten Probleme in der Selbstversorgung schon mal auftreten, sind Duschen und Baden, einschließlich Waschen der Haare. Also gerade beim Duschen hört man ganz oft, dass das so der Einstieg ist in so ein Selbstversorgungsdefizit, dass die Menschen einfach da einen Unterstützungsbedarf haben.
Das stelle ich also in den Beratungen auch immer wieder fest. Und hier ist natürlich erstmal gefragt, die Selbstständigkeit lange aufrechtzuerhalten mit Hilfsmitteln. Viele Menschen haben eine Badewanne. Da ist das sinnvoll, sich einen Badewannenlift verordnen zu lassen. Das ist sogar möglich, wenn man gar keinen Pflegegrad hat. Selbst dann würde die Krankenkasse in dem Fall die Kosten übernehmen, weil dadurch eine Selbstständigkeit erhalten werden kann. Wenn dann derjenige wieder alleine in die Badewanne hinein und herauskommt, ist er selbstständig und ist da sicherlich auch glücklicher damit, als wenn da jemand kommen müsste und helfen müsste. Gut, wenn das irgendwann nicht mehr notwendig ist, dann ist es natürlich so, dass persönliche Hilfe auch auf jeden Fall angebracht ist, sei es nur ganz gering, indem zum Beispiel eine Anwesenheit notwendig ist, um eine gewisse Sicherheit zu verschaffen oder vielleicht kleine Hilfestellungen zu geben, zum Beispiel das Betreten der Duschkabine, wenn da vielleicht doch noch ein Absatz da ist und die Dusche nicht ebenerdig ist oder eben auch etwas mehr, wenn jemand halt nicht mehr so beweglich ist und unter der Dusche in einem Duschstuhl oder auf einem Duschhocker sitzt, sodass auch da dann Handreichungen gemacht werden, beziehungsweise auch Übernahme von bestimmten Bereichen, zum Beispiel das Waschen des Rückens oder der Beine und Füße.
Aber Simone, bewertet wird ja hier auch schon, wenn ich Angst habe, dass ich mir in der Dusche was tue und ich habe eine Person in Rufnähe und traue mich nicht mehr alleine duschen zu gehen.
Also das wäre eben so das, was man die Begleitung aus Sicherheitsgründen, also das würde eben auch einem überwiegend selbstständig entsprechen. Und ganz häufig hat man das ja, man hat vielleicht doch so eine kleine Kante oder man muss sich irgendwo festhalten. Und häufig braucht man ja dann nur eine helfende Hand, die einen eben in die Dusche rein begleitet oder eben über den Badewannenrand zu steigen und vielleicht auch wieder raus, wenn man nasse Füße hat und Angst hat, auszurutschen. Und dann wäre so diese Anwesenheit dieser Person, die braucht noch gar nichts machen, also nicht den Rücken waschen, nicht die Füße waschen, aber so dieser Sicherheitsaspekt zu sagen, da ist jemand, wenn was passiert, der eingreifen könnte, das würde schon den Hilfebedarf ausmachen, ja.
Ich denke, die nächsten beiden Punkte, die folgen, kann man gut zusammenfassen. Die nennen sich einmal An- und Auskleiden des Oberkörpers wird einmal bewertet und auch des Unterkörpers.
Ja, also wie gesagt, das ist, die Hilfestellung ist fast identisch, also vom Umfang her. Ist es eben nur ein Anreichen und das Helfen, in die Kleidungsstücke reinzuschlüpfen oder aber sind Verschlüsse da? Weil auch das sind eben solche Dinge und auch darauf muss man so ein bisschen achten. Ich sage in den Beratungen so gerne, das ist mein Was-wäre-wenn-Modul, weil viele vermeiden, und das ist so eine ganz klassische Taktik auch im Alltag, dass wenn man beispielsweise Schwierigkeiten hat bei der Feinmotorik, dass man eine Schleife nicht binden kann oder Knöpfe nicht mehr zukriegt. Man vermeidet diese Kleidungsstücke einfach.
Diese kleinen Blusenknöpfe sind so ein Klassiker von so feinen Blusen.
Und viele schwenken dann eben um und ziehen irgendwie ein Sweatshirt an oder ein T-Shirt mit weiten Ausschnitten. Bewertet wird in dieser Begutachtungsrichtlinie das Kriterium, ist das Binden von Schleifen möglich und können Knöpfe zugeschlossen werden. Deswegen sollte man eben immer mal darüber nachdenken, auch wenn es bequemer ist, ein T-Shirt mit einem weiten Ausschnitt zu tragen, wäre ich denn eigentlich noch in der Lage, Knöpfe zuzumachen? Und das sollte man dann eben auch in der Begutachtung ganz klar so benennen. Dass man eben sagt, so die Blusen, die ich habe, die Knöpfe, die kriege ich nicht mehr zu. Ab so einer gewissen Größe ist das eben schwierig. Oder eben auch, deswegen trage ich zum Beispiel keine Schuhe mehr mit Schleifen, weil ich kriege sie nicht gebunden, sondern bin dann eben umgeschwenkt auf Schlupfschuhe oder Klettverschlüsse oder ähnliches, damit ich einfach dieses Schleifenbinden umgehe. Auch das ist wichtig, machen sich aber die Menschen häufig auch überhaupt gar keine Gedanken drum. Aber das sind so die Feinheiten, auf die man hier achten kann.
Wenn wir jetzt im Modul 4 weitergehen, dann können wir uns jetzt mal das Thema Ernährung genauer anschauen. Und das startet jetzt hier mit mundgerechtem Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken. Sigrid, willst du das mal ein bisschen aufschlüsseln?
Das mundgerechte Zubereiten wird häufig verwechselt bei den Antragstellern mit Mittagessen kochen. Ja, also das stelle ich immer wieder fest, dass ich wirklich sagen muss, nein, das ist es nicht. Das kann nicht berücksichtigt werden, weil dafür gibt es andere Alternativen, Essen auf Rädern, wie auch immer. Sondern hier geht es wirklich darum, wie bin ich in der Lage, mir meine Nahrung so zurechtzumachen, zu zerteilen, um sie mir mundgerecht zuzuführen. Das heißt, kann ich mein Brot schmieren und dann in kleine Stücke schneiden, damit ich es mundgerecht zu mir nehme? Es geht aber auch darum, bin ich in der Lage, mir selbstständig meine Getränke einzuschütten? Kann ich eine Flasche öffnen? Das ist manchmal sehr, sehr schwer und ein Mensch mit Arthrose wird wahrscheinlich erhebliche Schmerzen dadurch bekommen und vermeidet das und dann muss man halt Lösungen suchen. Und das wäre auf jeden Fall zu berücksichtigen. Das ist eine Hilfe, die notwendig ist für den Betroffenen.
Hier kommt aber auch wieder das unser Hilfsmittel mit ins Spiel. Das heißt, wenn ich ein Hilfsmittel habe, um mir eine Flasche aufzudrehen, dann bin ich in diesem Punkt wieder selbstständig.
Das ist richtig. Aber man muss dieses Hilfsmittel auch nutzen können. Menschen mit Arthrose können gegebenenfalls auch solche Hilfsmittel nicht mehr nutzen, weil sie eben bei Belastung unter Schmerzen leiden.
Es fängt ja auch schon so an, so mit kleinen Verschlüssen Joghurtdeckel aufmachen, Wurstverpackungen aufmachen. Und häufig reicht die Kraft einfach auch gar nicht. Und auch an solche Sachen kann man durchaus denken, wenn man in dem Bereich ist. Und sich eine weiche Kartoffel zu zerdrücken, ist dann noch das eine. Aber beispielsweise mal daran zu denken, könnte ich mir einen Apfel schälen und den kleinen schneiden, weil der eben so hart ist, dass ich den essen kann. Auch da ist dann eben so, dass man häufig sagt, ja, ein Brot kriege ich noch bewältigt, aber beim Apfel hört es auf. Und auch in solche Richtung nochmal zu denken, was geht und was geht nicht und das dann eben auch in der Bewertung ganz klar auch so zu benennen. Also na, das geht, das andere aber nicht.
Man merkt auch hier wieder, dass man einfach nicht drum herum kommt, um ganz genau zu fragen, um auch einen richtigen Eindruck zu gewinnen.
Ja, das bekomme ich auch häufig mit. Dann frage ich nach, ja, wie ist es denn? Können Sie denn Ihr Fleisch noch selber schneiden? Nee, das macht mein Mann schon lange und das ist kein Problem, das macht er schon. Ja, doch, man sollte das nochmal überdenken und sich wirklich bewusst machen, dass da ein Hilfebedarf ist. Das ist wichtig für das Ergebnis letztendlich.
Und wie wir in der Einleitung auch schon gesagt haben, es kommt auch auf einen Punkt an. Also ein Punkt kann ausschlaggebend sein für einen komplett anderen Pflegegrad. Dann bewegen wir uns mal weiter im Modul. Der nächste Punkt oder die nächsten beiden Punkte, die jeweils einzeln angeguckt werden, sind Essen und Trinken.
Da geht es eben auch darum, bin ich in der Lage, das Brot oder das Essen klein zu teilen. Jetzt geht es darum, wenn ich es klein geteilt habe, wie kriege ich es zum Mund? Also das heißt, kann ich Besteck nutzen? Kann ich beispielsweise, fällt mir das Besteck häufiger mal aus der Hand? Gerade eben bei Menschen, die eben eine Parkinson-Erkrankung haben, also die diese starke Zittern, diesen Tremor haben, wo man häufiger eben auch mal das Besteck wieder in die Hand geben muss. Oder eben auch tatsächlich so eine Einsatzbereitschaft, also Menschen, die eine Schluckstörung haben und sich beim Essen und Trinken häufig verschlucken. Und es muss einfach jemand daneben sitzen bleiben, um eben Maßnahmen zu ergreifen, wenn es zum Verschlucken kommt. Also auch sowas wird eben berücksichtigt, wieder so ein bisschen diesen Sicherheitsaspekt. Bis hin natürlich muss ich jemandem Essen und Trinken anreichen. Also gebe ich jemandem ein Gefäß mit einem Strohhalm beispielsweise und ist er dann erst in der Lage, aus dem Strohhalm zu trinken. Oder aber gebe ich ihm Essen und Trinken quasi bei den Mahlzeiten oder auch ein Pudding, ein Joghurt zwischendurch, muss ich den anreichen, selbstständig eben.
Simone, übernimmt. Wie ist das denn, wenn jemand eine Magensonde hat?
Die Magensonde, also quasi die Ernährungssonde, ist nochmal in diesem Modul ein völlig eigener Punkt. Also es wird eben nochmal geschaut und zählt eigentlich gar nicht so sehr hier unter Essen und Trinken, sondern wird eben als letzter Punkt bewertet, ob jemand eben über eine Sonde, eine Ernährungssonde ernährt wird. Es gibt ja Menschen, die können noch so ein bisschen was essen, schaffen es aber nicht über den Tag, ihren Energiebedarf vollständig darüber zu decken. Also kriegen sie diese Ernährung über die Sonde nochmal zusätzlich oder wird ausschließlich über eine Sonde ernährt. Und auch da wird dann eher so nach so einer Art Häufigkeit geguckt. Also ist es überwiegend mit der Sonnennahrung, dass jemand ernährt wird, oder ist es quasi nur so ein Zugeben von extra Energie? Und auch da wird nochmal hingeschaut und aber in einem speziellen Punkt bewertet.
Am Ende dieses Modules kommt noch ein Thema, wo ich immer den Eindruck habe, dass das eins der unangenehmsten für die Ratsuchenden ist, wenn man da so hinterfragt. Und da geht es halt um die Ausscheidung und startet damit mit der Benutzung einer Toilette oder eines Toilettenstuhls. Das ist wirklich ein Thema, wo man versuchen muss, einfühlsam nachzufragen. Das ist aber auch ein Thema, ähnlich wie bei der Intimhygiene, was dann auch auf dem Nachgang oft, naja, habe ich jetzt nicht so gesagt, der Gutachterin, wie das wirklich funktioniert oder dem Gutachter. Und dann gehen einem halt auch da leider wieder im schlimmsten Fall viele Punkte verloren.
Gerade das Benutzen der Toilette ist ja auch schon sehr schambehaftet, um darüber zu sprechen, wie du gerade gesagt hast. Da sind die Menschen, so erlebe ich das zumindest, doch wirklich bemüht, möglichst alles zu tun, damit sie so lange wie möglich da auch selbstständig bleiben können, was nachvollziehbar ist. Ja, und da gibt es eben natürlich auch ganz wunderbare Hilfsmittel, wie zum Beispiel Toilettensitzerhöhungen oder fahrbare Toilettenstühle, sowas in der Art. Und das ist natürlich schon sinnvoll, erstmal mit diesen Dingen zu beginnen und zu schauen, wie weit kann man durch diese Hilfsmittel die Selbstständigkeit dann auch noch erhalten. Das ist sicherlich im Sinne der Betroffenen auf jeden Fall.
Und bewertet werden, wenn man sich diesen Bereich anguckt, also schon der Gang zur Toilette, muss jemand vielleicht begleitet werden, vielleicht eben aufgrund von einer Demenz, weil man sagt, er findet eben die Räumlichkeit nicht, muss ich diesen Weg zur Toilette begleiten, aber eben auch, schafft es jemand, sich selbstständig auf die Toilette zu setzen, sich zu positionieren oder auch wieder aufstehen zu können? Und das hört sich erstmal vielleicht ein bisschen komisch an. Also kann jemand selbstständig auf der Toilette sitzen? Es gibt ja durchaus Menschen nach einem Schlaganfall, die immer so ein Stück weit auch die Gefahr haben, zur Seite zu kippen. Muss ich eben bei diesem Toilettengang dabei bleiben? Oder aber reicht es, wenn ich jemandem auf die Toilette helfe, verlasse ich dann den Raum nochmal und jemand meldet sich? Aber auch das, was dann eben so im Vordergrund steht, ist jemand in der Lage, im Anschluss eben an die Toilettengänge die Intimhygiene zu übernehmen, sich sauber zu machen und eben auch kann sich jemand wieder alleine anziehen. Also das Richten der Kleidung nach dem Toilettengang, das sind so die Dinge, die quasi in diesem Kriterium mit bewertet werden.
Dann haben wir noch zwei Punkte, die offen sind und da geht es einmal über die Harninkontinenz. Da haben wir ja in einer vorausgegangenen Folge schon ausführlich drüber gesprochen und in dem Zusammenhang mit dem Umgang mit einem Dauerkatheter oder eventuell einem Urostoma. Der letzte Punkt wäre dann halt die Bewältigung der Folgen einer Stuhlinkontinenz oder ein Umgang mit dem Stoma.
Wenn man eben einen künstlichen Ausgang hat oder werden Vorlagen, werden Schutzhosen getragen, können die alleine gewechselt werden, muss es da irgendwelche Anreichungen geben? Also beispielsweise bei einer Vorlage, dass wenn ich sage, wenn ich diesen Klebestreifen als Pflegeperson abmache und die anreiche, dann kann jemand die Vorlage selbstständig in die Unterwäsche einkleben. Das wäre aber schon eine Hilfestellung. Bis hin zu, kann ich eben gerade bei den Versorgungen mit den künstlichen Ausgängen, also die Beutel, kann ich die selbstständig wechseln und kann mich danach reinigen. All das wären eben so die Dinge, die da berücksichtigt werden.
Spannend finde ich auch immer, dass vielen Leuten auch gar nicht bewusst ist, wenn mein Ehepartner zum Beispiel auch meinen Müll im Badezimmer entsorgt, weil ich zum Beispiel keine Treppen mehr laufen kann oder den Müllbeutel nicht zugeknotet kriege oder so, dass das auch schon eine Hilfestellung ist, die bewertet werden kann.
Also quasi die Utensilien von A nach B zu räumen oder eben auch beispielsweise immer dafür zu sorgen, dass genügend Vorlagen im Badezimmer sind und so, dass sie griffbereit sind. Wenn man irgendwie einen anderen Vorratsschrank hat, aber dass man sagt, ich als Pflegeperson muss eben immer schauen, ob noch genügend Vorlagen in greifbarer Nähe sind und fülle diesen Bedarf eben immer wieder auf und sorge dafür, dass genügend Vorrat da ist. Auch sowas wäre eine Hilfestellung.
Ich hoffe, das macht wieder deutlich, wie ich es, glaube ich, jetzt mittlerweile nach jedem Modul gesagt habe, wie wichtig da eine individuelle Beratung ist und auch eine ausführliche Beratung ist, um sich wirklich die Kriterien ganz genau anzugucken, um auch die korrekte Punktzahl hinterher zu erhalten. Wenn dazu Fragen bestehen, gilt wie immer das Angebot, sich an uns zu wenden. Die Wege, wie man uns erreichen kann, sollten ja mittlerweile bekannt sein. Wenn nicht, dann finden Sie sie auch gerne in unseren Shownotes. Und dann bedanke ich mich bei euch für diese Folge.
Ganz gerne.
Schön.
Dann hören wir uns wieder im Modul 5.
Bis dahin.
Das war Pflegeberatung hörbar, ein Podcast des Märkischen Kreises. Informationen zu den Inhalten und Themen der Pflegeberatung erhalten Sie auch auf der Homepage des Märkischen Kreises, unter dem Stichwort Pflegeberatung. Unser Pflegeinfotelefon erreichen Sie unter der Nummer 02352 966 4x7. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an pflegeberatung@märkischer-kreis.de. Diesen Podcast finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen und können ihn dort gerne abonnieren. Bis zur nächsten Folge.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.